Herzlich willkommen zu Mit Haltung und Trocken, der Zukunftstalk mit Markus und Markus. Schön, dass ihr wieder reinhört.
Ich bin Markus Schlomski, Arbeitsdirektor der WSW. Hallo und herzlich willkommen. Freue mich auch, dass ihr wieder alle dabei seid.
Heute unser Gast, lieber Herr Wittke, schön, dass Sie da sind. Freuen uns sehr. Wir sprechen heute über das Thema, das uns alle bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, den öffentlichen Personennahverkehr. Der ÖPNV steht heute wie kaum zuvor im Spannungsfeld zwischen politischer Erwartung, finanziellen Rahmenbedingungen, Nutzerbedürfnisse und den Ansprüchen und die Verkehrswende aktiv mitzugestalten, also genug Gesprächsstoff, um heute den Podcast zu füllen.
Und zu jedem Podcast bei uns gehört ja auch ein Glas Wein. Wir haben heute den Chardonnay ausgesucht aus Frankreich. Herr Wittke, Sie sind jeden Tag beruflich immer unterwegs in Mobilität, über Mobilität. Können Sie eigentlich noch ganz normal Bus und Bahn fahren, ohne dass Ihnen das als Verkehrsmanager über die Bettdecke läuft und Sie sich Gedanken machen, was läuft hier schief, was ist genau richtig oder was habe ich jetzt für Pläne, was könnte man jetzt eigentlich besser machen in dem Augenblick, wenn ich gerade im Bus, im Zug oder in der S-Bahn sitze?
Na, der Job prägt einen natürlich schon und ich habe mich selbst am letzten Wochenende dabei ertappt, als ich meinen kleinen Sohn in Brüssel besucht habe, dass ich geguckt habe, welcher Hersteller bei den Straßenbahnen in Brüssel zu finden ist. Und ich habe auf die Ticketing-Systeme geachtet, die es da gab. Also so ganz unvorbelastet Bus und Bahn fahren kann man in dem Job nicht mehr.
Das geht nicht. Das kann ich mir auch vorstellen.
Trotzdem aber schön, dass Sie da sind heute. Noch einmal kurz anstoßen. Freut uns wirklich sehr und wir freuen uns auf das Gespräch. 1, 2, 3, zum Wohl. Bevor wir einsteigen, Herr Wittke, wir starten immer mit so 2, 3, 4 persönliche Fragen, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie als Mensch oder Person etwas besser kennenlernen und so ein bisschen die Eisbrecherfragen zu haben, würde ich gern starten mit, was war Ihr erster Job und was haben Sie daraus fürs Leben gelernt?
Also der erste richtig bezahlte Job, wenn ich von Ferienjobs mal absehe.
Ja.
Wo ich wirklich...
Das können auch manchmal die richtigen Erfahrungen gewesen sein.
Ja, dann kann ich ganz weit zurückgreifen. Einen ganz, ganz prägenden Job hatte ich mal in den Osterferien, als ich als Gerüstbauer gearbeitet habe.
So.
So schwer habe ich davor und danach in meinem Leben nie wieder körperlich gearbeitet.
Das glaube ich.
Ich habe nach einer Woche Muskeln gespürt, von deren Existenz ich vorher gar nicht wusste. Ich habe Menschen kennengelernt, wo ich dachte, boah, was die da leisten, das ist übermenschlich. Das schaffen sonst nur Maschinen. Und das war schon total hart verdientes Geld.
Und was war die Lernkurve daraus? War das eher eine Motivation dann, was anderes zu machen? Oder?
Also es war die Motivation, sich in der Schule kräftig anzustrengen. Und das war auch der Grund, warum meine Eltern, da war ich 16 Jahre alt, wollten, dass ich so einen Ferienjob annehme. Weil mein Vater immer sagte, du musst gucken, wie schwer es ist, an andere Leute Geld zu kommen.
Und das war wirklich
den Spruch.
Ja, und das war wirklich
ein gelungenes
Motivationsprojekt für den weiteren schulischen Fortgang.
Und wenn Sie jetzt zurückblicken, es sind ja einige Jahre ins Land gegangen, was würden Sie denn sagen, wenn Sie noch einmal davor stehen würden beruflich, das würde ich heute anders machen?
Also was mir völlig in der Biografie fehlt, ist die große weite Welt in der Ausbildung gesehen zu haben. Wenn ich das mit unseren Kindern vergleiche, der Kleine ist jetzt 23 Jahre alt, der hat ein Jahr lang die Schule in den USA besucht, der ist danach für ein paar Monate in die Entwicklungshilfe nach Uganda gegangen, hat sich dann eine Malaria eingefangen,
oh.
Das war nicht ganz so spaßig,
ja.
Arbeitet jetzt in Brüssel im Europaparlament, ich finde das ist schon toll. Und der Große,
super.
Der ist 27 Jahre alt, hat ein Erasmus-Semester in Prag gemacht, hat danach 4 Monate lang ein Praktikum auf einer Rinderfarm in Namibia gemacht, arbeitet jetzt in Wien für eine große Solarfirma aus Nordrhein-Westfalen, für Goldbeck Solar. Ich würde sagen, beide haben alles richtig gemacht.
Toll,
sehr schön.
Zwar weit weg von Mama und Papa, aber
ja,
beruflich
aber,
ist es.
Aber so nah dran, dass man
toll.
Sie immer noch regelmäßig sehen kann. Und das ist wirklich fantastisch, weil das sind echte Weltbürger. Die kennen keine Grenzen.
Kennen keine Grenzen. Auch keine Sorgen, die Hürden zu nehmen.
Nein,
und sowas.
Nein. Und die sprechen Fremdsprachen, was eine weitere offene Flanke bei mir ist. Da ist nicht ganz so gut drum bestellt. Und die gehen mit Menschen aus anderen Nationen ganz selbstverständlich um, weil das zu ihrem Leben gehört. Und das ist schon toll und da beneide ich sie ein Stück weit.
Ja, super.
Ich habe mich ein bisschen, natürlich, wie wir das immer machen, ein bisschen mit Ihrer Biografie beschäftigt und nochmal festgestellt, Sie haben wirklich eine beeindruckende Karriere hingelegt. Sie waren mit 33 Jahren der jüngste Oberbürgermeister der Großstadt Gelsenkirchen. Hut ab dafür, einmal nicht nur wegen des Alters, sondern ist ja auch eine Stadt, ohne da jetzt weiter drauf eingehen zu wollen, die auch ihre Herausforderungen hat, genauso wie wir in Wuppertal.
Und wir hatten damals ein gemeinsames Theater, das Schiller-Theater Nordrhein-Westfalen.
Ja, stimmt, richtig.
Es war eine grausame Theaterehe,
ja.
Aber es ging.
Aber es ging.
Hatten Sie auf diesem Weg, also Sie sind ja dann doch schon sehr früh in Verantwortung gekommen und das ja haben Sie auch so weitergeführt. Hatten Sie da eine Mentorin oder einen Mentor, auf den Sie heute noch oder damals zurückgegriffen haben, der oder die Sie auf dem Weg begleitet hat?
Also ich hatte ein politisches Vorbild und der war ein Stück weit auch mein politischer Mentor. Das war der spätere Bundestagspräsident Norbert Lammert.
Ja.
Eine beeindruckende Persönlichkeit, im Ruhrgebiet verhaftet.
Schlauer Mensch, ja.
Einer der schlauesten in der Politik, ganz sicher. Und der eine Vision von der Zukunft des Ruhrgebiets hatte und schon sehr, sehr früh erkannt hatte, dass nicht jede Stadt für sich alleine, sondern nur alle gemeinsam richtig stark sind.
Mhm. In so einer langjährigen Karriere, vor allen Dingen im politischen Raum, da mussten Sie so, so viele Entscheidungen treffen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz einfach, doch was war denn die klügste Entscheidung, die Sie nie getroffen haben?
Die klügste Entscheidung, die ich nicht getroffen habe? Ja, das war das mit den Auslandsaufenthalten, was ich gerade schon gesagt habe. Das war keine kluge Entscheidung, aber eine Entscheidung, die ich nicht getroffen habe, die ich nachher bereut habe. Ich weiß das gar nicht. Ich habe eigentlich immer an allem Freude gehabt, was ich gemacht habe und bin auch sehr entscheidungsfreudig. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die Entscheidungen auf die lange Bank schieben. Das ist manchmal schwierig,
ja.
Vor allem in jungen Jahren. Mhm. Denn andere merken ganz schnell, wenn da jemand ist, der alles zur Chefsache erklärt. Die laden dann nämlich alles auf einen Schreibtisch ab. Aber eine Entscheidung, wo ich sagen würde, die habe ich nicht getroffen und hätte ich das mal doch gemacht, ich weiß
nicht. Gut zu sagen. Wenn das
ja.
ist. Ja, super.
Steigen wir mal ein ins Thema ÖPNV. Aber bevor wir das jetzt machen, Herr Wittke, Sie müssen insbesondere den Hörerinnen und Hörern noch einmal ganz kurz in zwei Sätzen erklären, was ist der VRR als Verkehrsverbund? Was macht ihr da den ganzen Tag?
Also, der VRR hat zwei große Aufgaben. Wir organisieren einmal den schienengebundenen Personennahverkehr. Das heißt, alle S-Bahn-Linien, alle Regionalexpress-Linien und alle Regionalbahnlinien.
In Nordrhein-Westfalen, ne?
Erstmal im Verbundraum des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr.
Okay.
Aber wir machen uns gerade auf den Weg, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Rheinland und in Westfalen, das für ganz Nordrhein-Westfalen in einer Gesellschaft zu machen. Also da wird es ab 1.1. nächsten Jahres so etwas wie Schiene NRW geben.
Okay.
Und dann wird der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr diese Aufgabe nicht mehr haben. Aber da wir das in Personalunion machen werden, wird es eine enge Verknüpfung geben. So, und die zweite große Aufgabe ist, dass wir die 33 Nahverkehrsunternehmen, wie beispielsweise die WSW, aber auch die Ruhrbahn und die Rheinbahn und die DSW 21 und die Bogesta und andere mehr, insgesamt 33 Stück, koordinieren. Dafür sorgen, dass die gleichen Tarife haben, damit man nicht an der Stadtgrenze ein neues Ticket kaufen muss, dass wir Fahrpläne aufeinander abstimmen, dass wir das Fördergeschäft betreiben, beispielsweise für den barrierenfreien Umbau der Haltestellen, dass wir Marketingaktivitäten bündeln und gemeinsam machen und dass wir versuchen, neue Ideen wie zum Beispiel das Easy-Ticket auf den Weg zu bringen.
Das heißt also, der VRR koordiniert also ganz, ganz viele verschiedene Verkehrsmittel, vom Bus über Bahn bis zur S-Bahn hin. Was sind die größten Herausforderungen bei der Abstimmung dieser ganzen unterschiedlichen Angebote?
Naja, wir brauchen zuerst einmal gleiche technische Normen. Und in der Vergangenheit hat man da große Fehler gemacht. Wir erleben, dass Spurbreiten von Straßenbahnen unterschiedlich breit sind. Wir erleben, dass die Bahnsteige unterschiedlich hoch sind. Wir erleben, dass die Spannung auf den Oberleitungen unterschiedlich ist. Alles Fehler in ferner Vergangenheit. Aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt die gleichen Fehler nicht beispielsweise bei der Digitalisierung machen. Das heißt, wenn wir beispielsweise Fahrgastsysteme digitalisieren, wenn wir Verkehrsabläufe digitalisieren, wenn irgendwann das autonome Fahren auch in den ÖPNV Einzug hält, dann muss das nach gleichen Standards und gleichen Normen laufen. Und auch das ist unsere Aufgabe als VRR, dafür zu sorgen, dass nicht jedes Unternehmen sein eigenes Süppchen kocht, denn dann passt jetzt plötzlich doch, dass man von Wuppertal nicht mehr nach Hagen oder nach Düsseldorf fahren kann.
Das ist bei vielen Fürsten gar nicht so einfach, ne?
Nee, das sind schon mehrere Säcke Flöhe, ja, die man da
ja,
hüten muss.
Genau, das kann ich mir vorstellen.
Bei uns ist natürlich, insbesondere bei den anderen 33 wird das auch so sein, das Thema Finanzierung ist eines der wesentlichen Themen im ÖPNV. Wir reden viel über Mobilitätswende, alternative Antriebe bei den Verkehrsmitteln und so weiter. Gibt es aus Ihrer Sicht ein System, was Sie sich, wenn es eine grüne Wiese wäre, wünschen würden, wie eine Finanzierung, also für all die, die nicht sich jeden Tag damit beschäftigen, ÖPNV-Betriebe sind Daseinsvorsorgebetriebe und damit immer in den negativen Zahlen? Also ich wüsste nicht, dass ein öffentliches Personennahverkehrsunternehmen irgendwo positive Zahlen schreibt. Also es ist angelegt als Verlustbetrieb, als Daseinsvorsorgebetrieb. und somit immer im Spannungsverhältnis der Finanzierungsfrage. Wie würden Sie es machen, wenn Sie sagen, ich darf das jetzt heute allein entscheiden?
Also ich glaube, wir sind schon in einem ganz guten System, weil wir ja eine Mischung haben. Ein Drittel der Kosten, die der ÖPNV produziert, tragen die Nutzer des ÖPNV. Ich finde, das ist relativ wenig, aber das kann man auch nicht ins Unermessliche steigern. Mhm. Denn Sie haben richtigerweise gesagt, ÖPNV ist öffentliche Daseinsvorsorge und auch Menschen mit schmalerem Geldbeutel müssen von A nach B kommen können. Sie müssen an ihren Arbeitsplatz kommen, sie müssen an ihren Ausbildungsplatz kommen, sie müssen an ihren Studienort kommen, sie müssen Freunde besuchen können, Verwandte besuchen können, Freizeit nutzen können. Also das ist ein wichtiger Bestandteil von Teilhabe. So, dann wird es immer öffentliche Zuschüsse geben und die müssen gerecht aufgeteilt werden. Der Bund zahlt ja auch in anderen Bereichen für den Verkehr, beispielsweise für Bundesautobahnen, beispielsweise über Investitionshilfen bei Flughäfen. Die Bundeswasserstraßen werden vom Bund bezahlt. Also ist es nur gerecht, dass der Bund auch für den öffentlichen Personennahverkehr einsteht. Beim Betrieb machen das zum größten Teil die Kommunen. Das machen die Städte und da müssen wir schon darauf achten, dass auch arme Städte sich öffentlichen Verkehr leisten können. Also ÖPNV nur in München und in Düsseldorf und in Hamburg wäre ein bisschen wenig. Wir brauchen das auch in ärmeren Städten und ich komme selbst aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen. Auch da muss es einen leistungsfähigen ÖPNV geben. So, und dann gibt es einen dritten Punkt, der mir ganz wichtig ist. Ich glaube, unsere Branche muss auch effizienter werden. Mhm. Das heißt, wir müssen mehr auf Geld achten, wir müssen sparsamer mit Geld umgehen. Dazu brauchen wir an der einen oder anderen Stelle andere Strukturen. Darum schaffen wir jetzt Schiene NRW. Machen aus drei Aufgabenträgern einen. Das wird deutlich effizienter, schneller und besser für die Fahrgäste werden. Aber wir müssen auch in anderen Bereichen uns fragen, müssen wir denn überall unterschiedliche Busse haben oder können wir Busse nicht auch gemeinsam beschaffen? Müssen wir überall unterschiedliche Straßenbahnen haben oder können wir nicht Großserien einkaufen, sodass die Straßenbahn, die in Bochum fährt, die gleiche ist, die in Essen fährt und die auch noch in Düsseldorf fährt und auch noch in Dortmund fährt?
Wir wären dabei.
Ja, hier ist das etwas schwieriger, weil die Wuppertaler Schwebebahn ist natürlich einmalig.
Das ist gemein jetzt. Aber bei den Bussen wären wir dabei.
Eine andere Schwebebahn kriegen wir nicht hin, aber bei schienengebundenen Fahrzeugen wird es in Wuppertal schwierig.
Ja, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, jetzt darüber nachzudenken, die Mobilitätswende, die jeder beschreit, die wir auch unbedingt brauchen, auch als Gesellschaft. Wir wollen ja immer mehr ÖPNV. ÖPNV ist nicht preiswert. Die Antriebstechnologien, die neuen...
Preiswert schon, nicht billig.
Nicht billig, genau. Die neuen Antriebstechnologien kosten auch mehr als die altangestammten, die wir haben.
Also statt Diesel, Wasserstoff oder Elektrobusse
auch zu nehmen. Jetzt, wenn jemand die Verantwortung übernimmt, müsste das dann eher der Bund oder das Land machen, weil die Kommunen, die sehr unterschiedlich aufgestellt haben, können es ja nicht und sie haben es ja gerade beschrieben, es darf ja nicht so sein, dass eine starke Kommune, eine reiche Kommune einen besseren ÖPNV für die Bürgerinnen und Bürger hat als jetzt eine ärmere, strukturschwache Kommune. Also und dann zum zweiten Teil, was Sie erwähnt haben, würden Sie dann sagen, man muss auch ein bisschen Verantwortung auch abgeben bei den 33 Partnern im VRR und sagen, wir wollen uns mal vielleicht eher dem VRR hingeben, dass der die Entscheidung trifft, wer jetzt die Busse und wer jetzt die Bahnen kauft, weil wir dann ökonomisch auch einen Vorteil haben?
Ja, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben im VRR, glaube ich, 33 unterschiedliche Apps.
Ja.
Eine App.
Wir haben auch eine.
Ja,
Wir haben sogar mehrere, glaube ich.
Und ich werbe darum, zumindest das Hintergrundsystem des VRRs zu übernehmen. Und die WSW ist die einzige Gesellschaft, die das Hintergrundsystem bisher nicht übernommen hat.
Das ist jetzt aber ungünstig für uns. Nein, wir sind in guten Gesprächen
und die Gespräche müssen wir irgendwann zum Ende bringen. Und was dann da vorne draufsteht und wie die optisch gestaltet ist, ist uns ja ganz egal. Aber da kann man eine ganze Menge Geld sparen und da kann man deutlich effizienter werden. So, und das meine ich damit, wenn ich sage, die Branche muss besser werden und am Ende muss es dann eine Gemeinschaftsfinanzierung sein. Ich glaube, dass das schon auch weiterhin kommunale Daseinsvorsorge ist und die Kommunen weiter Geld geben müssen. Übrigens sehr unterschiedlich. Landkreise geben wesentlich weniger Geld als Großstädte für den öffentlichen Personennahverkehr aus. Ist ja auch völlig klar, im Ennepe-Ruhr-Kreis, um in die Nachbarschaft zu gehen, gibt es kaum schienengebundene Verkehrsmittel. Da fährt, glaube ich, eine Straßenbahn nach Witten. Und ich weiß gar nicht, ob nach Hattingen eine fährt. Ich glaube, nach Hattingen fährt auch noch eine, aber das war's dann schon. In Schwelm und anderswo fahren keine Schienen. Hier in Wuppertal gibt es die Schwebebahn, die natürlich im Betrieb deutlich teurer ist, aber auch deutlich komfortabler ist, weil sie eben noch unabhängiger als eine Straßenbahn ist. So, und darum, ohne jetzt die Zahlen genau zu kennen, gehe ich mal davon aus, dass der Ennepe-Ruhr-Kreis pro Kopf der Bevölkerung viel weniger für ÖPNV ausgibt, als das die Stadt Wuppertal tut.
Viele Fahrgäste empfinden den ÖPNV vielleicht auch noch aus der Historie, ich weiß es nicht genau, sie werden es besser wissen, als kompliziert. Ich finde, dieses Deutschland-Ticket ist schon der richtige Weg. Ich persönlich finde ihn zwar zu kurz gesprungen, man hätte das auch nutzen können, um gleich einen größeren Solidaritätsschritt zu gehen mit diesem Ticket, aber sei es mal drum, ich stehe da auch manchmal vor diesen berühmten Automaten und wenn es kein Deutschland-Ticket ist oder so, dann muss man schon wirklich herausfinden, was jetzt das Richtige und was das Falsche ist. Also tut der VAR etwas um oder generell die Branche etwas, um das transparenter, einfacher zu machen? Laufen da Projekte, Ideen, Initiativen?
Also dazu ist der VAR ja überhaupt nur gegründet worden. Ich will daran erinnern, dass vor 46 Jahren, 47 Jahren, als es Verkehrsverbünde noch nicht gab, jede Stadt ihr eigenes Preissystem, jede Stadt ihr eigenes Ticket hatte und man eben nicht mit einem Ticket von Wuppertal nach Hattingen fahren konnte oder mit einem Ticket von Wuppertal nach Düsseldorf fahren konnte. Da brauchte man Wahnsinn. In jeder Stadt, in jedem Kreis ein eigenes Ticket. Das gehört der Vergangenheit an. Das darf aber nicht reichen. Wir haben ein Ziel. Wir haben eine Vision. Wir möchten am Ende noch zwei Tickets haben. Das Deutschland-Ticket für den Abonnenten und das Easy-Ticket für den Gelegenheitskunden. Und da sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Wir haben im letzten Jahr eine große Tarifreform auf den Weg gebracht und man soll sich ja nicht selber loben, aber es war nun mal die größte Tarifreform, die in der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat. Das gab es in keiner anderen Stadt. Und wir haben von den 750 unterschiedlichen Tarifoptionen, die der VRR hatte, alleine das ist ja eine Meldung, 750 Tarifoptionen, 75% abgeschafft.
Das ist stark.
Das ist schon stark.
Ja. So, mit einem Schlag, und es hat keiner gemerkt, es gab keinen Aufschrei, es gab kein Theater.
Die Menschen, ich finde den Fehler.
Die Menschen rennen uns beim Deutschlandticket die Bude ein. Ja. 80% der Umsätze des VRRs machen wir mittlerweile mit dem Deutschlandticket. Wir verkaufen jeden Monat 1,7 Millionen Deutschlandtickets. Das ist ein Rekord, wie wir ihn noch nie hatten. Das heißt, wir hatten noch nie so viele Abonnenten bei Ticket 2000, bei Bärenticket, bei Schokoticket und was es da alles gab. Wir haben alle Studierenden im Verbundraum, also 100% im Deutschlandticket. Wir haben 70% aller Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1 und 2 im Deutschlandticket. Das sind riesige Zahlen. Und beim Easy-Ticket sieht es ähnlich aus. Easy-Ticket, das ist das digitale Ticket, das man auf einer App abrufen kann. Beim Einsteigen in Bus oder Schwebebahn drückt man auf Start, beim Aussteigen drückt man auf Stopp. Und man zahlt punktgenau die Kilometer, die man gefahren ist. Man zahlt aber nie mehr als die Preisstufe A innerhalb Wuppertals. Man zahlt nie mehr als ein Tagesticket, wenn man mehrere Fahrten am Tag macht. Man zahlt noch nicht mal mehr als 63 Euro im Monat. Das heißt, man braucht eigentlich kein Deutschlandticket. So sieht einfaches Fahren aus. Und da sind wir auf gutem Weg, glaube ich.
Sind wir aus Ihrer Sicht da zu leise als Branche, dass wir dafür werben? Ich meine, das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja eine Werbeveranstaltung für dieses Ticket, auch für diese beiden Tickets. Also ich bin jemand, ich fahre viel auch beruflich. Ich bin viel auch in Deutschland unterwegs. Und für mich ist dieses Deutschlandticket einfach ein Geschenk, weil ich jetzt in jede S-Bahn, jeden Regionalexpress, jeden Bus fahre. Ich stehe nicht mehr vor Automaten, die ich nicht verstehe. Das ist für mich wirklich super. Und das Easy-Ticket, was Sie beschreiben, ist ja mindestens genauso. Für jeden Menschen, der sollte das auf seinem Handy haben, werben wir zu wenig für unser Produkt?
Ich glaube ja, aber das ist dem Deutschen zu eigen, dass er über das redet, was nicht funktioniert und was schlecht funktioniert. Und ich will nur ein Beispiel nennen. Das Ticket 2000 hat in der Preisstufe A, also innerhalb Wuppertals, in der Vergangenheit 120 Euro gekostet. Und jetzt leisten wir uns eine Debatte, ob die Erhöhung von 59 auf 63 Euro überhaupt zumutbar ist. Also ich glaube, da muss man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen und da muss man mal sehen, welch einen Gegenwert man für ein solches Deutschlandticket bekommt. Also auch derjenige, der nur wirklich gelegentlich mal Bus und Bahn fährt, ist mit dem Deutschlandticket gut bedient. Und wenn er dann noch in Berlin oder Hamburg unterwegs ist oder mit dem Regionalexpress zum Flughafen fährt oder was weiß ich nicht, das ist alles inkludiert. Das ist eine Riesenleistung und da reden wir viel zu selten drüber.
Das stimmt.
Welche Trends kommen aus Ihrer Sicht in den nächsten 10 Jahren? Markus Schlomski, Sabine Schnake und ich, wir haben uns natürlich auch mit dem Thema autonomes Fahren sehr intensiv oder beschäftigen uns intensiv damit. Da gibt es die und die Meinungen zu. Es gibt ja auch tolle Pilotprojekte in Hannover, aber auch gibt auch im Ausland viele spannende Innovationsthemen dazu. Aber sei es mal drum, was ist es? Was wird uns in den nächsten 10 Jahren erwarten?
Die Antriebswende ist im vollen Gange.
Ja.
Das heißt, wir werden Dieselfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge und durch Wasserstofffahrzeuge ersetzen. Und zwar nicht nur bei den Bussen, sondern auch bei den Eisenbahnen. Wir haben als VRR gerade 76 vollbatterieelektrische Züge bestellt, weil wir die Diesellokomotiven auf nicht elektrifizierten Strecken, das sind meist kleinere Strecken, komplett aussortieren wollen. Und wir werden es hinbekommen, das wird die längste Strecke sein, von Krefeld bis nach Kleve, 56 Kilometer, voll elektrisch, ohne Fahrrad zu fahren, also nur mit einer Batterie.
Wow.
Aufgeladen wird, entweder wenn man unter Fahrrad fährt oder an einer Ladestation an der Endhaltestelle. Das zeigt, dass die Antriebswende voll im Gange ist. So, das nächste, was kommen wird, ist die Digitalisierung. Das heißt, wir werden andere und bessere Anzeigen bekommen, was die Abfahrzeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln anbelangt. Mhm. Das heißt, wir werden in Live-Zeit mitbekommen können, wo sich das Verkehrsmittel gerade befindet.
Das gibt's in Wuppertal schon.
Wunderbar, wunderbar. Das gibt's noch nicht in allen Städten. Wir werden engere Zugabstände auf den Strecken hinbekommen durch Digitalisierung. Das heißt, ohne dass die Infrastruktur ausgebaut wird, werden wir mehr Züge auf den Schienenweg bringen. Gerade hier im Ballungsraum an Rhein-Ruhr und Wupper ein ganz, ganz aktuelles Thema. Und dann kommt das Thema autonomes Fahren.
Ja, mal Hand aufs Herz jetzt. Ehrliche also Aussage.
Nachdem ich gerade gehört habe, dass Wuppertal eine Vorreiterposition innehatte, was Fahrgastanzeigen anbelangt, ehrlich gesagt, ich habe nicht verstanden.
Jetzt hast du den Salat. Ja.
Ich habe nicht verstanden, warum bei der Anschaffung der neuen Wagen der Wuppertaler Schwebebahn vor 16 Jahren.
Das war in den 90er Jahren, als das entschieden wurde.
Ende 1999 haben wir das.
Ja, das ist ja lange her.
Aber wenn ein Verkehrsmittel für autonomes Fahren geeignet ist, dann ist das die Schwebebahn.
Wir mussten da als Unternehmen erleben, und das ist ja, wie gesagt, das ist ein Vierteljahrhundert her, als die Entscheidung getroffen worden ist. Wir sind dann mehrfach mit Aufsichtsräten auch nach Lyon gefahren, weil Lyon hatte schon eine fahrerlose U-Bahn. Und da hat man sehr für geworben, aber die Stadtverordneten, die Politik hat sich dann entschieden, dass man das den Wuppertalerinnen und Wuppertalern nicht zumuten kann, an einem Gerüst hängend die Schwebebahn zu besteigen ohne Fahrerinnen und Fahrer. Die mussten wir uns damals machen. Heute würde man das anders machen.
Am Düsseldorfer Flughafen haben wir das auch. Und auch schon seit, ich glaube, 20 Jahren.
Ja, schon, ja,
und an der
klar.
Uni in Dortmund haben wir das auch, wo der Technologiepark mit den Unigebäuden auch mit einer autonom fahrenden Schwebebahn, wenn man so will, verbunden wird.
Aber Schwebebahn gibt es ja nur einmal. Jetzt gibt es aber ganz, ganz viele Busse. Fahren die in Mitte der 30er Jahren, fahren die autonom oder nicht?
Mitte der 30er Jahre glaube ich noch nicht.
Ich auch nicht. Also das, was wir uns bisher angesehen haben, ist... sind tolle Projekte. Nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt meinen, wir werten diese Projekte. Ich habe große Achtung vor denen, was die da auf die Beine stellen. Aber wir sind wirklich noch weit entfernt vor wirklich Inbetriebnahme. Ne?
Da bin ich fest von überzeugt, dass das noch eine ganze Zeit dauern wird. Ich glaube, was anderes ist viel wichtiger. Wir erleben zurzeit ja einen Ansturm auf die öffentlichen Verkehrsmittel, was auch damit zusammenhängt, dass erstens das Mobilitätsbedürfnis massiv steigt. Und auf der anderen Seite wollen die Menschen immer weniger Auto fahren. Denn wer das mal erlebt hat, vom Wuppertal morgens zur Rush-Hour nach Düsseldorf zu fahren oder auch umgekehrt von Düsseldorf nach Wuppertal zu fahren, ich habe das ein paar Mal erlebt, das will ich niemandem zumuten. Und das will ich mir selbst auch nicht zumuten. Das heißt, die Menschen sind willig zu fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir müssen denen nur die passenden Angebote bieten.
Was ist denn an diesen ganzen Mechanismen, die es so gibt, in diesen ganzen Projekten, was ist denn da realistisch und gibt es auch Sachen, wo Sie glauben, die hätte man gerne, aber es ist heute noch Wunschdenken, dass das irgendwie funktioniert in unserem beruflichen Leben?
Also mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir insbesondere die ländlichen Räume, und die gibt es ja um die Kernstadt Wuppertal herum auch, ebenfalls durch intelligente Lösungen an den ÖPNV anbinden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit diesen ganzen On-Demand-Systemen, die es ja hier auch gibt, und die sündhaft teuer sind, die einen geringen Kostendeckungsgrad bringen, nicht möglich sein wird. Ich glaube, dass wir es hinkriegen müssen, dass wir aus privaten Verkehre öffentliche Verkehre machen. Was meine ich damit? Wir müssen Mitfahrplattformen organisieren, wo es eine Win-Win-Situation gibt. Also wo nicht nur die Menschen, die selbst nicht mobil sind, aus ländlicheren Räumen mitgenommen werden, aber derjenige, der sie mitnimmt, auch finanziell und vielleicht auch steuerlich davon profitiert. Da gibt es erste Modelle, wie man das machen kann. Aber wir werden nicht bis auf den letzten Bauernhof das Anruf-Sammeltaxi schicken können. Das ist nicht bezahlbar. Das
ist nicht bezahlbar.
Aber wenn der Bauer morgens seine Kinder in die Stadt zur Schule fährt, dann kann der unterwegs auch noch das Mütterchen einsammeln, das vielleicht den Arzt besuchen will. Und das müssen wir organisieren. Also noch einmal, aus privaten Verkehre quasi öffentliche Verkehre machen, auf einer öffentlichen Plattform, sodass man sich sicher fühlen kann, dass das Ganze bezahlbar ist. Und derjenige, der die Leistung erbringt, muss davon auch einen Benefit haben.
Schöne Idee.
Ja, wirklich. Herr Wittke, wir enden immer positiv in diesem Podcast. Das haben wir uns fest vorgenommen, ja. Egal was für ein Thema oder was vorher besprochen wurde. Was, ich habe ja vorhin kurz beschrieben, ohne direkt darauf einzugehen, dass Sie ganz viele tolle Aufgaben schon hinter sich haben. Und deswegen finden wir es besonders lobenswert, dass Sie sich diese Aufgabe nochmal angenommen haben und versuchen, in dieses System eine Modernisierung reinzubringen. Das ist ja nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Aber sei es mal drum, was motiviert Sie morgens? Was macht Ihnen gute Laune? Warum haben Sie Spaß, jetzt jeden Morgen aufzustehen und das immer noch zu machen und zu sagen, da kann ich was bewegen und da greife ich an?
Also ich habe immer noch einen unbändigen Veränderungswillen und ich habe das große Glück, in eine Branche geraten zu sein, wo das auf die Bereitschaft trifft, sich tatsächlich neuen Ideen zu widmen, neue Wege zu gehen und nicht die ausgetrampelten Pfade der letzten 60 Jahre weiterzugehen. Das ist ganz, ganz toll und da gibt es viele motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unterschiedlichsten Stellen. Ob die Fahrzeuge lenken, ob die Fahrzeuge entwickeln, ob die Fahrten planen, ob die für die Finanzierung sorgen, das greift alles ineinander und das ist fantastisch und der Veränderungswille in der Branche ist vorhanden. Man muss den nur heben und wecken.
Super. Herr Wittke, herzlichen Dank für die Einordnung und Einblicke in dieses unglaublich spannende Thema Veränderung der Mobilität. Und an euch da draußen, die Diskussion endet nicht hier. Wenn euch das Gespräch Impulse gegeben hat, bleibt dran und bringt euch ein. Mit Kommentaren und mit einem Like. Und leitet, wenn es euch gefallen hat, den Podcast weiter.
Auch von mir herzlichen Dank, lieber Herr Wittke. Schön, dass Sie da waren. Das war der Podcast mit Haltung und Trocken. Bleibt neugierig, bleibt mutig, bleibt im Gespräch. Tschüss.
Vielen Dank.
Sehr schön, vielen Dank.